NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Mai 1474. Der Geburtstag der Kunstmäzenin und Sammlerin Isabella d'Este.
Sie war bildhübsch.
Ihre Haare lang, wellig, fein und goldener als die Sonne. Die Haut weiß, die Augen dunkel wie die Zapfen der Kiefer im Herbst und voller Lachen.
Schon als Kind verblüffte sie durch ihre Intelligenz.
Sie antwortete mit solchem Verstand und so flinker Zunge, dass es mir geradezu wie ein Wunder erschien.
Sie war gebildet in Musik, Geschichte, Literatur und Sprachen, eine Liebhaberin der schönen Künste, eine hochgelobte Mäzenin und eine gewiefte Politikerin, Isabella d'Este, eine der beeindruckendsten Frauen der italienischen Renaissance, jener Zeit, in der Malerei, Literatur und Musik vor Kreativität fast explodierten. Ein poetischer Bewunderer schwärmte von ihr als
La prima donna del mondo, die erste Dame der Welt.
Sie hatte aber auch Glück. Isabella d'Este wurde am 18. Mai 1474 in Ferrara geboren. Ihr Vater Ercole war der Herzog des kleinen oberitalienischen Stadtstaates, ihre Mutter Leonore eine Tochter des Königs von Neapel. Und beide Eltern setzten als Liebhaber und Förderer der Kultur eine Tradition fort, die Ferrara schon vorher europaweit berühmt gemacht hatte. Der Renaissanceforscher Bernd Röck, Professor an der Universität Zürich,
Ferrara ist ja nun schon seit langer Zeit ein Ort der humanistischen Bildung gewesen mit seiner Universität, mit der Casa Gioconda, in der Vittorino da Feltre und andere gewirkt haben. Also ein Ort, wo der Humanismus zu Hause war, ein Zentrum der humanistischen Bildung, das weit ausgestrahlt hat, weit über die Grenzen Italiens hinaus.
Die Kinder des Herzogs wurden entsprechend erzogen, auch die Mädchen. Zwar nicht so wichtig wie die Söhne, aber durch geschickte Heiratspolitik Manövriermasse im Beziehungs- und Machtgeflecht der Zeit. Isabellas Bildung entsprach also dem üblichen Prinzessinnenkanon.
Andererseits war es ja nicht unbedingt naheliegend, dass sie dies auch so ernst nimmt und dass sie es dann so weit bringt, dass sie sich fließend lateinisch unterhalten kann, dass sie Sonette und Gedichte schreibt, dass sie sich in Musik bildet.
Nicht nur als anmutige Tänzerin, Sängerin und Lautenspielerin.
Zur Musik gehört ja Geometrie, gehört Mathematik, gehört das Wissen um Harmonien. Und das hat sie beherrscht und damit war sie auch als eine, in Anführungszeichen, Gelehrte ein wenig geadelt.
Isabella war also ein in den Augen der Zeit fast perfektes Vorbild aristokratischer Weiblichkeit, als sie mit 16 Jahren heiratete, den 8 Jahre älteren Markgrafen von Mantua, Francesco II. Gonzaga. Beschlossen worden war diese Heirat schon, als Isabella noch in der Wiege lag.
Sie waren ja Nachbarn. Das kleine Ferrara liegt neben dem nicht viel größeren Mantua. Und man versuchte immer, sich zusammenzutun, vielleicht durch Heiratsverbindungen einen Wechsel auf die Zukunft zu schließen und dann zu hoffen, dass mal durch irgendeinen günstigen Erbfall der eine das andere Herzogtum erben kann.
Es ging aber auch um Beistand in einer politisch ungeheuer komplizierten Zeit. Italien war damals eine Ansammlung vieler Stadtstaaten, an der Spitze die großen wie Mailand, Venedig, Florenz, Rom, Neapel, daneben kleinere wie eben Ferrara, Mantua oder Urbino. Ein System mehr oder weniger im Gleichgewicht bis um 1500 herum Frankreich, Spanien und das Deutsche Kaiserreich, die damaligen Großmächte, ihre Krallen nach Italien ausstreckten. Es folgten Jahrzehnte blutigster Eroberungskriege mit ständig wechselnden Allianzen.
Da mussten sich diese kleinen Staaten gut und geschickt verhalten, um zu überleben.
Eine Heirat wie die von Isabella und Francesco war also auch Bündnispolitik und das Hochzeitsfest im Februar 1490 entsprechend hoch angesetzt. Es dauerte fast 8 Tage lang, an Prunk kaum zu überbieten, mit rund 17.000 geladenen Gästen.
Außer den zahlreichen Verwandten von allen Höfen des nördlichen Italiens erschien die große Schar der fremden Gesandten. Papst und Kaiser, die Könige von Frankreich und Neapel, Venedig, Florenz, Pisa, Genua und Mailand, alle waren vertreten.
Die Braut reiste in ihre neue Heimat über den Fluss an, mit fast 60 Schiffen, alle prachtvoll geschmückt, sie selbst behängt mit teuren Gewändern, bei sich bemalte Truhen, gefüllt mit ihrer hohen Mitgift, Gold, Juwelen, Kunstgegenstände. Mantua selbst schwelgte im Farbenrausch, der Bräutigam glitzerte förmlich im Schmuck seiner kostbaren Kleidung.
Gerade in der Verschwendung zeigte sich ein Hof als mächtig, als wirtschaftlich potent und als anderen überlegen. Da war es nun wirklich ganz wichtig, dass man es an nichts fehlen ließ und dass man wirklich alle Dimensionen sprengende Feste veranstaltete, die dann auch die Zeitgenossen beeindruckt haben.
Doch dann begann auch in Mantua der Alltag. Die Ehe ließ sich gut an. Francesco war zwar keine Schönheit, doch ein kraftvoller, männlicher und bezwingender Typ. Er gefiel der jungen Frau und auch er entbrannte für die reizende Isabella, zumindest eine Zeit lang.
Es war aber üblich, dass sich dann eben die Ehepartner einer solchen Vernunftehe und politischen Ehe Sex und Liebe anderswo holten. Er war ein Weiberheld, er hat die Jagd bevorzugt, er war das Gegenteil offenbar von seiner Frau, die sich eben mit den Künsten beschäftigt. Also ein Blaubart, dem man sogar zutraut, dass er Lucrezia Borgia einmal in sein Bett gebracht hat.
Doch Francesco, zur Zeit seiner Heirat 24 Jahre alt, war nicht nur Herrscher seines Landes, sondern auch ein bekannter Condottiere, eine Art bezahlter Söldnerführer, der sich je nach politischer Lage und finanziellem Angebot mal an den einen, mal an den anderen Staat vermietete. Bernd Röck.
Das war das übliche Verfahren in Italien. Man besorgt sich einen tüchtigen Capitano, das war der Ehemann ohne Zweifel. Und der zieht dann mit einer Söldnertruppe, ebenfalls eingekauften Leuten, für den ins Feld, der ihn am besten bezahlt.
Doch der Gonzaga wurde natürlich kritisch beobachtet. Von wem ließ er sich mieten? Sprich, mit wem verbündete sich der Stadtstaat Mantua? Anfangs stand Francesco in venezianischen Diensten, dann zog er für Mailand gegen die Franzosen ins Feld.
Als sich das Blatt wendet, wechselt er rasch zu den Franzosen über. Das war durchaus anrüchig, aber in diesem Fall war es auch eine politische Notwendigkeit, denn als die Franzosen Mailand gewonnen hatten, das war 1500, war natürlich auch die Peripherie und dazu gehörte eben auch Mantua bedroht. Also wenn er da auf das falsche Pferd gesetzt hätte, wären rasch die Franzosen auch in Mantua gewesen.
Isabella musste ihren oft abwesenden Ehemann als Regentin vertreten und das tat sie mit Bravour. Bald erkannte man in der schönen, klugen Markgräfin eine Größe, die im Spiel der Mächte durchaus ihre eigenen Strippen zog. Doch ihren wahren Ruhm, der bis heute ausstrahlt, errang sie auf einem anderen Feld, als leidenschaftliche Sammlerin und Förderin der Kunst. Isabella war besessen von allem Schönen. Sie stattete ihre Räume im Palast mit erlesenen Kostbarkeiten aus. Das mit Gemälden ausgeschmückte Studiolo, die Grotta mit einer damals schon legendären Kunstsammlung, antiken Statuen, Vasen, Gemmen, fein gearbeiteten Gegenständen aus Gold und Silber. Dazu hochwertige Musikinstrumente und eine Bibliothek, in der sie antike Autoren und die Werke zeitgenössischer Dichter sammelte.
Natürlich haben viele Fürstinnen ihrer Kategorie gesammelt und haben sich mit Büchern umgeben. Das war auch ein wichtiges Statussymbol und mit Kunstwerken. Aber Isabella war schon eine Mäzenin, die alle Dimensionen gesprengt hat. Sie hat Künstlern förmlich nachgestellt.
Zum Beispiel Leonardo da Vinci, den sie anflehte, ihr ein Bild zu malen, egal welches, vielleicht ein Bildchen der Madonna.
So andächtig und anmutig, wie es ihm so liegt.
Sie bekam aber nur eine Zeichnung von sich selbst, die er bei einem kurzen Aufenthalt in Mantua anfertigte. Und ausgerechnet die schenkte ihr Mann seinem damaligen Dienstherrn, dem französischen König Ludwig XII., um sich einzuschmeicheln.
Ich möchte da nicht in seiner Haut gesteckt haben, als die Isabella davon erfuhr, dass ihr Gatte ein Leonardo verschenkt hatte.
Heute hängt diese Zeichnung im Pariser Louvre. Doch Isabella förderte nicht nur Dichter und Musiker, Bildhauer wie Giovanni Bellini oder den Hofmaler Andrea Mantegna. Sie dichtete und musizierte auch selbst, Seite an Seite mit den Künstlern, bewundert, verehrt und bald weit über die Grenzen Mantuas hinaus bekannt, auch durch ihren Perfektionswahn.
Wir möchten Historienbilder aller ausgezeichneten Maler haben, die es zurzeit in Italien gibt. Unserem Studio Ehre zu machen, tragen wir Sorge, die Werke aller modernen Autoren, lateinischer sowie italienischer, zu bekommen.
Außerdem war sie eitel. Sie trug nur die schönsten Kleider, den besten Schmuck, aufwendig und sagenhaft teuer. Immer wieder heißt es in den Anweisungen an ihre Agenten und Modisten:
Das Gewand soll sich mit keinem anderen in der Welt vergleichen dürfen. Seht nicht aufs Geld, und wenn es 10 Dukaten die Elle kostet, solange es nur in allem vollendet ist.
Sie wollte eben auch in der Mode an der Spitze stehen. Isabella d'Este reiste leidenschaftlich gern an den Gardasee, nach Ferrara, nach Mailand, nach Venedig oder Rom. Oft spielte sie dabei die Privatperson, aber meistens war sie doch als die Markgräfin von Mantua unterwegs.
Sie hatte ja viele Reisen in diplomatischer Aktion zu tun, nach Neapel oder sonst wohin, nach Genua oder nach Modena. Sie hat dann offensichtlich auch mit Aktivitäten, die sie fasziniert haben, verbunden, hat etwa in Venedig mit den Glasbläsern von Murano Kontakt gesucht, dass sie etwas für ihre Sammlung bekommt. Sie war ganz offensichtlich eine neugierige Frau.
Und eine mit eigenem Kopf. Als Francesco sich bei seinen Weibergeschichten die Syphilis holte, eine hoch ansteckende und damals unheilbare Krankheit, ließ sie ihn bis zu seinem Tod 1519 nicht mehr in ihr Bett. Von ihren 8 Kindern starben 2 früh. Zu ihren überlebenden 3 Töchtern hatte sie ein eher kühles Verhältnis. Für die 3 Söhne aber ließ Isabella ihren ganzen Einfluss spielen.
Das geht so weit, dass es ihr gelingt, die Erhebung des Ländchens zum Herzogtum hinzubekommen. Einer ihrer Söhne wird der Kardinal. Sie kann das Land durch die ganzen Fairnisse hindurch lavieren. Sie muss sehr durchsetzungsstark gewesen sein, eine kluge, intelligente Frau, die auch einen politischen Kopf hatte.
Und einen kühlen. Sie hielt sich gerade in Rom auf, als 1527 die völlig außer Kontrolle geratenen Söldner Karls V. im sogenannten Sacco di Roma, der großen Plünderung, die imposanteste Stadt Italiens, in Schutt und Asche legten. Kein Haus kam ohne Schaden davon, bis auf den Palast, in dem Isabella wohnte. Um die 2000 Standesgenossen fanden bei ihr Schutz, und alle brachte sie durch ihr kluges Taktieren in Sicherheit. Eine strategische Meisterleistung.
Ja, das ist eine tolle Geschichte, und wenn man Isabellas Leben verfilmen würde, dann wäre es genau dieser Vorgang 1527, der für Action sorgen würde.
Isabella d'Este starb 1539, 64 Jahre alt. Rund 100 Jahre nach ihrem Tod haben die nachfolgenden Herrscher in Mantua ihre gesammelten Kostbarkeiten aus Geldmangel verscherbelt. Auch fast alle ihre Porträts sind zweifelhaft oder verloren. Bis auf die Leonardo-Zeichnung im Louvre. Ihr Nachruhm beruht also vor allem auf Dokumenten, Berichten, historischen Recherchen und vielen, vielen Briefen. Und auf der Aura, die ihren Namen nach wie vor umgibt.
Was von ihr bleibt, ist der Ruhm einer einzigartigen, gebildeten, klugen Frau, die sehr, sehr viel für die Kultur ihrer Zeit bewirkt hat und ohne die Renaissance sicher um eine Facette ärmer wäre.
Die Prima Donna, vielleicht nicht der Welt, aber doch der italienischen Renaissance.
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dumm-Heitzmann an Isabella d'Este, die am 18. Mai 1474 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.